Impulse, der KPMG-Podcast.
Ein ganz herzliches Willkommen bei unserem neuen KPMG-Podcast Impulse. Mein Name ist Erich Thewanger. Heute ein sehr spannendes Thema, wieder rund um ESG, diesmal ein bisschen anderer Blickpunkt. Und ich habe zwei Menschen vor mir sitzen. Freut mich sehr, dass ich das mit euch besprechen kann. Katharina Schönauer, Partnerin bei KPMG. Du machst Nachhaltigkeit seit über 10 Jahren. Also du kennst den ganzen Weg sozusagen vom Anti-Establishment zum Mainstream und dem, was jetzt wirklich passiert. Und dem Thomas Schmutzer, ebenfalls Partner bei KPMG, beschäftigst dich auch seit 10, 15 Jahren, teilweise auch wissenschaftlich mit dem Thema neue Arbeitswelten und entwickelst dich mehr und mehr eigentlich zum strategischen Personalberatung, strategische Personalplanung. Also du arbeitest mit Unternehmen, wie sie sozusagen mit ihrem Workforce und mit ihrem Mitarbeiterthema jetzt umgehen können in einem sehr, sehr neuen Umfeld. Ja, ich habe schon gesagt, ESG. Jetzt haben wir einige Podcasts gemacht rund ums E, also von erneuerbaren Energiegemeinschaften über Klimawende bis auch dann rein in Dekarbonisierungsthemen, Zertifikate-Themen. Heute mal Fokus aufs S. Das ist ja so ein bisschen im Windschatten gewesen, sage ich jetzt vorsichtigerweise. Momentan sehr en vogue, eher weniger aus der Berichterstattungs- und ESG-Ecke, also mehr Fachkräftemangel, Teilzeitfalle, ganze Thema Pflegepersonal, ärztliches Personal, also Personal an sich und die Verfügbarkeit von Personal ist gerade ein ganz, ganz wesentliches Thema in den Vorstands- und Geschäftsführungsetagen. Damit wir das mal ein bisschen fundieren, Katharina, wie sehr spielt eigentlich dieses S aus ESG, also Social, in der kommenden Berichterstattung nach den Nachhaltigkeitsberichtsstandards eine Rolle?
Ja, vielleicht in der Offenlegung. Wir sprechen ja zukünftig in der Offenlegung von E, S und G, also Environmental Social Governance. Und tatsächlich hat der S-Bereich einen sehr prominenten, auch wenn er möglicherweise gar nicht so prominent ist wie der Umweltbereich, gerade in den Medien, aber tatsächlich ist sehr viel offen zu legen zukünftig in der Lageberichterstattung, also mit dem Jahresabschluss gemeinsam. Und wenn wir uns so ein bisschen den S-Bereich anschauen, da steckt da eigentlich alles drinnen. Also was sagt der Gesetzgeber, das eigentlich Social umfassen soll? Wir sprechen hier mal von der Own Workforce, also der eigenen Belegschaft, wobei die eigene Belegschaft sehr weit gefasst wird, also nicht nur wirklich die eigenen Mitarbeiter, sondern wir sprechen auch von Leiharbeitern beispielsweise und wir sprechen auch teilweise von Subunternehmen, die genutzt werden. Das heißt, wir haben da eine recht große Transparenzanforderung, die kommt mit der Lageberichterstattung. Und dann, und das nennt der Gesetzgeber die Wertschöpfungskette, dann geht es eigentlich in den sozialen Bereich der Wertschöpfungskette hinein. Das heißt, wir sprechen ja mal von den Workers in the Value Chain, also den Arbeitern in der Wertschöpfungskette, welcher Dialog mit diesen stattfindet. Also das ist schon eine recht anspruchsvolle Offenlegung. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Arbeiter habe ich überhaupt in der Wertschöpfungskette und wie trete ich in Austausch mit diesen, also das ist in vielen Unternehmen noch kein etablierter Kanal, wenn man so sagen darf. Das ist das eine recht hohe Anforderung, die der Standard da mit sich bringt, gerade wenn ich daran denke, dass ich ein international agierendes Unternehmen bin, aber möglicherweise auch ein lokales Unternehmen, das international sehr viele Rohstoffe beschafft, dann wird mich das in der Offenlegung sicherlich betreffen, der Standard. Und dann geht der Standard noch weiter mit zwei weiteren Standards. Und zwar ist das einerseits ein Standard zu Gemeinschaften. Also da geht es darum, welche Auswirkungen hat das Unternehmen in lokalen Gemeinschaften möglicherweise. Das kann sein, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen in irgendeiner Form durch mein Wirtschaften betroffen sind. Auch dort muss ich gut zeigen, wie binde ich diese Gemeinschaften ein, welchen Einfluss habe ich auf die Gemeinschaften, welche positive Auswirkungen habe ich möglicherweise auch. Und der vierte Standard ist dann der Consumer and End User, also der Nutzer, der Konsument meines Produktes, auch der Endnutzer, gar nicht nur mein direkter Kunde, sondern auch der Endnutzer des Produkts. Auch dort ist zu berücksichtigen, welche Auswirkungen hat der. Das heißt, ich muss wirklich auch im sozialen Bereich mir die gesamte Wertschöpfungskette ansehen und zeigen in der Offenlegung, welche Auswirkungen im positiven, im negativen Sinne habe ich und zum anderen auch welche Rückwirkungen Wirkung hat das auf mich? Also wird sich der Konsument möglicherweise zukünftig anders orientieren, andere Produkte nachfragen und das bedeutet schlussendlich auch wieder ein finanzielles Risiko für mich. All das ist in der Offenlegung im sozialen Bereich dann zu betrachten und stellt viele Unternehmen natürlich vor die Herausforderung, überhaupt viele Themenbereiche überhaupt mal zu erheben, Daten zu erheben, zu sehen, wo gibt es überhaupt Berührungspunkte. Das ist alles noch nicht final festgelegt in den Unternehmen.
Das ist aber spannend, weil wenn ich diese drei Gruppen nehme, also wenn ich sage, welchen Impact habe ich auf die Gesellschaft um mich herum, also um mein Unternehmen herum, welchen Impact habe ich auf meinen Kunden und welchen Impact habe ich auf meine Mitarbeiter, dann könnte ich mir vorstellen, dass sozusagen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, jetzt in dieser breiten Definition, also Menschen, die wir typischerweise nicht wahrnehmen im Unternehmen, weil was interessiert mich der Mitarbeiter meines Subunternehmers derzeit, dann könnte es ja auch ein bisschen sein, dass da möglicherweise der größte soziale Sprengstoff drinnen liegt, weil das sozusagen unmittelbar einwirkt eigentlich auf das Umgehen mit Mitarbeitern, mit Menschen, die für mich irgendwie direkt oder indirekt arbeiten. Da haben wir eine Kultur entwickelt und die steht am Prüfstand. Jetzt haben wir sozusagen haben eh schon gelernt, dass sich vieles umdenken muss. In deine Richtung gefragt, Thomas, kommt das Thema aus der Berichterstattung schon an? Oder beschäftigen momentan ganz andere Schlagzeilen, also wie das Stichwort Fachkräftemangel, Teilzeitfalle etc. Beschäftigen da gerade andere Dinge oder anders gefragt, was ist es, was gerade diese HR-Abteilungen oder den Geschäftsführer im Verhältnis zum HR-Thema bewegt?
Also aus der Erfahrung ist im Moment eher das Thema, wie gehe ich in den neuen Arbeitswelten um, das Hauptthema. Das heißt, wo arbeiten die Leute, wie arbeiten die Leute mit mir, wie gestalten wir die Zusammenarbeit der Zukunft? Ich habe diese Woche einfach wieder mit ein paar HR-Verantwortlichen geplaudert, die einfach sagen, die sind gerade am Überlegen, jetzt haben wir Pandemiebekämpfung erledigt, ja, also alle reden noch darüber, aber eigentlich, wie wollen wir in 3 Jahren zusammenarbeiten? Und da treffen zwei Dinge aufeinander, also Fachkräftemangel ist in den Medien, aber auch auf der anderen Seite die Anforderungen der Mitarbeiter ändern sich. Also die Zugehörigkeit ändert sich, man will ganz anders eingebunden sein, man will sich weiterbilden, man möchte vielleicht eher projekthafter in den Unternehmen arbeiten, osmotischer arbeiten, das heißt, es ist viel mehr, ich wechsle in eine Abteilung oder ich wechsle mal raus, komme wieder. Das heißt, ich muss jetzt eher schauen, wie habe ich die richtigen Skills im Unternehmen? Wie schaffe ich eigentlich quasi mein betriebswirtschaftliches Grunderlebnis zu befriedigen für meinen Kunden und für mein Unternehmen? Und wo habe ich die richtigen Leute? Das beschäftigt sie. Das ist, ich glaube, der Connect zu sagen ist, jetzt muss ich offenlegen und schauen, wo sie herkommen. Das ist noch eine Dimension, die ein bisschen drüber schwebt. Also die Leute haben es am Radar, aber weder den Fokus noch die Zeit aktuell, das groß anzugehen, weil man eben wirklich beschäftigt ist, jetzt voller Fokus auf Employee Experience, also die Leute halten, wieder ans Unternehmen binden, Unternehmenskultur, Zusammenarbeitskultur aufbauen, also wirklich dieses Wir-Gefühl wieder zu schaffen.
Da kommen jetzt zwei Gedanken, also zwei Begriffe, Wir-Gefühl und Osmose, die treffen da jetzt aufeinander. In der Schnittmenge klingt es ein bisschen nach der klassische Arbeitsvertrag mit der 38-Stunden- oder 40-Stunden-Verpflichtung und das über 10, 15 Jahre ist möglicherweise nicht mehr das Modell und das widerspricht doch eigentlich diesem Wir-Gefühl oder braucht es einen ganz anderen Zugang?
Ich glaube, es braucht einen anderen Zugang. Ich glaube, wir haben, das ist jetzt auch kein kurzfristiges Thema, sondern das gibt es aus der Wissenschaft in den letzten 10 Jahren, dass Österreich ist, das früher war das Land der Fixanstellung oder der Verträge und dass da einfach ganz andere Arbeitsmodelle entstehen, dass es viel selbstverständlicher geworden ist, vielleicht einmal eine Zeit lang selbstständig zu sein, dann wieder angestellt zu sein. Das heißt, je nach Lebensphase, Lebenssituation auch den Vertrag anzupassen und auch das Unternehmen oder die Tätigkeit. Ja, wir sehen einfach auch, dass Leute viel schneller auch Branchen oder Unternehmen oder Arbeit wechseln, mit einem Selbstverständnis sich einfach neu erfinden. Das ist einfach jetzt so, damit muss man zurechtkommen. Heißt aber, dass quasi HR-Abteilungen oder Unternehmen viel mehr damit beschäftigt sind, quasi Retention, also wie halte ich denn Leute im Unternehmen? Ja, wie schaffe ich vielleicht einen Wechsel in andere Bereiche? Wie schaffe ich, dass Leute, die im Unternehmen sind, neue Skills, sich hochqualifizieren und so bleiben? Wie schaffe ich das zu halten, um einmal das Wissen zu halten? Ja, da geht es noch gar nicht in Richtung Berichterstattung, sondern da ist noch quasi, ich suche mir dann die Ressourcen und Skills dazu, die ich brauche. Wenn ich das jetzt alles offenlegen muss, ist die große Frage für mich, wer denn das alles jetzt administriert und macht, weil die Daten sind nicht auf Knopfdruck vorhanden. Ja, das ist, glaube ich, recht schwierig. HR-Abteilungen sind sehr fokussiert im Moment mit klassischer Personaladministration und Recruiting. Das heißt, das ist so. Das heißt, aus meiner Sicht wird sich die Rolle der HR-Verantwortung, die Bedeutung der HR-Verantwortung, und alle nicken da dazu, aber ich glaube, es wird sich auch wieder im Organigramm oder auch in der Budgeterstattung einfach ändern. Ich vergleiche das jetzt einfach einmal mit Cybersecurity. Ich glaube, vor 10 Jahren war das auch ein Mitarbeiter in der IT, der gelaufen ist, und man hat geholfen, man hat Verständnis geschaffen. Und ich glaube, jetzt, wenn man hergeht und sagt, Proof of Concept gemacht mit ein paar Unternehmen, wenn Cybersecurity jetzt zum Vorstand geht, sagt, ich brauche, um irgendwas zu schließen, 3 Millionen, wird er die wahrscheinlich dramatisch viel schneller kriegen, als wenn der Personalverantwortliche sagt, wir brauchen 3 Millionen, um Wellbeing, andere Konzepte, Learning and Development noch aufzusetzen. Ich glaube, da stehen wir einfach, es ist das Bewusstsein muss sich entwickeln.
Thomas, du sprichst da zwei wirklich wichtige Dinge an, nämlich wenn du sagst, die Personalabteilung wird eine neue Rolle oder eine veränderte Rolle, da verändert sich die Rolle, weil das ist das, was ich aus der Offenlegung heraus beobachten kann, weil die Offenlegung kommt zwar am Schluss, aber der Gesetzgeber hat ja die Offenlegung zuerst adressiert in der Gesetzgebung, weil sie ja inhaltlich was bewirken soll. Also da geht es ja nicht um eine reine Berichterstattung, sondern eigentlich geht es um den inhaltlichen Anstoß zu leisten. Und ich beobachte auch diese Rollenveränderung oder diese neuen Aufgaben, die da auf die Personalabteilungen zukommen. Und du hast das eh schon angesprochen. Zum einen ist es natürlich die Kapazitätsfrage. Wer wird all diese Daten sammeln? Wie komme ich überhaupt zu einem Datenerhebungssystem? All die Schwierigkeiten, die sich auch in Konzernen ergeben oder beziehungsweise in Unternehmen, wo es verschiedenste Beteiligungen in unterschiedlichen Ländern gibt, also Vereinheitlichung von Daten, all diese Erfassungsfragen, sage ich mal, ist rein auch eine Kapazitätenfrage. Aber zum Zweiten, und das ist ja eigentlich das, was der Gesetzgeber im Herzstück will, will er diese Veränderung anstoßen. Also wie kann ich den Gender Pay Gap beispielsweise schließen? Oder wie kann ich die Diversitätsquote erhöhen im Unternehmen? Und durch diese Offenlegung soll ja auch eine Zielsetzung damit verbunden sein. Das heißt, ich beginne zu messen und dann bin ich verpflichtet, mir Ziele zu setzen in dem Bereich. Das heißt, ich muss eigentlich ganz stark in die strategische Arbeit gehen und mal überhaupt evaluieren, welches Ziel ist realistisch, welche Ziele kann ich mir setzen. Und dann die Frage, bin ich als Personalabteilung, habe ich überhaupt die Kompetenzen, um diese Ziele zu formulieren? Wie muss der Vorstand, wie muss ich mit dem Vorstand an dem Thema gemeinsam arbeiten? Also welche Themenbereiche gibt es da überhaupt für mich? Und das eben, da merkt man einfach, diese inhaltliche Arbeit, diese strategische Arbeit, die muss sich erst viel, viel stärker noch entwickeln, weil man jetzt eben auch einerseits natürlich die gesetzliche Verpflichtung hat, aber am Ende des Tages wird es auch nicht nur die gesetzliche Verpflichtung sein, sondern vor allem der Vergleich mit den Peers. Also was machen meine Peers? Welche Arbeitswelt, wie gestaltet mein Mitbewerb sein Arbeitsumfeld, seine Zielsetzungen und durch diese Offenlegung gibt es eben dann die Transparenz, um zu sehen, okay, wie viel wird wirklich getan, und das merkt man einfach jetzt schon, dass dieser Vergleich sicher der stärkste Treiber sein wird in der Veränderung.
Also ich sehe, es bedarf eines neuen Zusammenspiels, Top-Management, HR, Abteilung und Führungskräfte. Weil im Moment ist es so, dass wir, und das hat begonnen mit der neuen Arbeitswelt und jetzt kommen die neuen Themen, die S-Kennzahlen dazu, man gibt immer mehr Verantwortung den Führungskräften. Ich habe jetzt einige Kunden, wo einfach Führungskräfte sagen, ich lege die Führungsrolle zurück, weil es einfach, also ich bin eine Bandscheibe geworden, es wird immer mehr, ich habe einen inhaltlichen Job, ich habe einen Führungsjob, es wird zu viel. Das heißt, wir müssen Führungskräfte auch wieder entlasten. Jetzt müssen wir aber irgendwie schauen, wie verteilen wir denn die Arbeit? Ja, jetzt sie einfach zu nehmen und nur der HR-Abteilung zu geben, ist auch zu wenig, sondern ich glaube, dieses Dreieck muss einfach ein Zusammenspiel entwickeln und sagen, wo müssen wir was tun? Wo sind die Schwerpunkte? Und das erfordert einen ganz anderen Diskurs. Ich glaube, dieser Diskurs muss sich jetzt etablieren. Wir müssen jetzt wieder nach vorne schauen. Wir haben jetzt lange nach hinten geschaut und beschäftigen uns noch immer, wie viele Tage sind wir im Büro oder nicht. Oder wie schaut das Büro aus? Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber wir müssen den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt nehme ich das Wort, das du gesagt hast, strategische Arbeit. Was sind die strategischen Skills im Unternehmen? Was sind die strategischen Menschen, die ich im Unternehmen habe? Über welchen Vertrag? Das heißt, ich muss ein ganz anderes Forecasting-Nachdenken machen. Und das wird die HR-Abteilung gar nicht alleine können. Das wird doch gar nicht auf 3 Jahre so leicht gehen. Aber ich muss da konstant schauen, wo finde ich die Skills? Wo muss ich vielleicht sich selber auch ausbilden, ja, mit Quereinsteigern? Wo kann ich gar nicht jetzt auch auf gewisse Kennzahlen achten, weil ich brauche 3 Experten zu Expertinnen zu einem Thema. Da gibt's nur die 3. Also dieses Zusammenspiel, diese Szenarien, ich glaube, diesen Diskurs muss man etablieren, um zu sagen, ich bin auf der einen Seite, ich erfülle die Ziele, ich erfülle das Ziel des Gesetzes, ich bin gesund und wachse. Und das Zweite ist, dass man nicht vergessen, ja, Nachhaltigkeit und ESG wird ja immer ein größerer, bedeutender Faktor auch in der Mitarbeitergewinnung und Haltung. Die Leute wollen ja was beitragen. Das heißt, ich muss ja auch diese Dinge so leben und vorleben, dass es einen Sinn ergibt. Ich muss es kommunizieren und ich muss es in meinen Alltag integrieren. Und ich glaube, das ändert einfach das Spielbrett. Wir gehen jetzt von einem Spielbrett auf ein ganz anderes Spiel. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss man haben und dieses Zusammenspiel muss man neu bauen.
Ich würde an der Stelle ganz gern deutlich konkreter werden. Wenn ich heute Geschäftsführer in einem Unternehmen bin mit 500.000 Mitarbeitern, worum muss ich mich jetzt kümmern, damit ich die nächsten 2-3 Jahre sozusagen nicht wirklich Probleme kriege in der Ausstattung meines Unternehmens mit Mitarbeitern und Menschen, die mit mir arbeiten? Und da fallen mir mal 2-3 Stichworte ein. Das eine ist, das müsste doch auch ganz viel mit Digitalisierung zu tun haben. Weil sozusagen wir haben Frage auch, ob das spürbar ist, aber wir haben auf der einen Seite sozusagen eine HR-Ausrichtung, die sehr, sehr administrativ ist. Da steckt auch noch in ganz vielen Unternehmen ganz viel, also deutlich mehr Handarbeit drin, als man glaubt. Und auf der anderen Seite soll jetzt diese Abteilung oder diese Funktion strategisch arbeiten. Die haben ja jetzt auch schon was zu tun. Und wir kriegen jetzt nicht wahnsinnig viel Lotverrechner gerade und wir kriegen nicht wahnsinnig viel Personalisten. Also müsste Digitalisierung eigentlich, gibt es da sowas wie eine HR-IT? Gibt es da einen Zugang dazu?
Der Grundwerkzeugkoffer. Also ich muss meine HR einfach in das aktuelle Jahrhundert bringen, teilweise in der Arbeitsweise. Ich muss von Excel-Listen oder manuellen Listen, das wird ja auch fürs Reporting notwendig, weil das sieht man ja in vielen Projekten mit den Kollegen, wenn man plaudert. Auf der Finanz kriegt man viele Dinge auf Knopfdruck. Bei der HR sind es E-Mails oder Informationen, Excel-Listen. Also man muss ja auch in eine Nachvollziehbarkeit kommen. Das ist der erste Schritt. Ich glaube, das ist der Punkt. Mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt vielleicht dramatisch mehr Menschen brauchen, aber ich muss den Fokus auch ändern. Ja, ich bin nicht nur der den Vertrag managt und manipuliert und schaut, dass es passiert, sondern ich muss auch in den Diskurs kommen und das ist dann schon wieder das Zusammenspiel. Ich muss auch von den Fachbereichen die HR in meinen Alltag integrieren, ja, weil wie verstehen die, was die Probleme sind, was sind die Herausforderungen, wie können die helfen? Und ich glaube, diesen Diskurs muss man auch wieder eng aneinander bringen. Dass das einfach zu schaut, Fachbereich und HR müssen ganz eng zusammenarbeiten, um zu verstehen, dass HR versteht, was sind denn die Herausforderungen, wo sind sie denn überhaupt welche?
Jetzt bleibe ich aber weiterhin auf der ganz konkreten Ebene. Wenn du in die Berichterstattung denkst, und da vor allem sozusagen über die Unternehmensgrenze raus. Was sind denn so die 2-3 Top-Themen, die dir auffallen, das wird noch richtig mühsam oder wirklich muss man jetzt anfangen, um sicherzustellen, dass man überhaupt eine Chance hat, die nötigen Fakten und Daten miteinander zu haben, die ich nachher in meinen Bericht schreibe.
Ich möchte noch gerne auf den ersten Teil deiner Frage zurückkommen, wo du gesagt hast, naja, was ist eigentlich wirklich wichtig, um die Mitarbeiter zu halten oder um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das attraktiv ist? Und mir fällt da ein Aspekt ganz deutlich auf, der mir immer wieder begegnet, ist nämlich, wie authentisch bin ich in dem, was ich tue? Und da spielt in der Nachhaltigkeit eine ganz zentrale Rolle meines Erachtens, weil damit ich jetzt jetzt jenseits der Personalabteilung gedacht habe, für die gesamte Belegschaft oder für meine Mitarbeiterinnen, wie muss ich Nachhaltigkeit kommunizieren? Ja? Und da ist meines Erachtens oft weniger sogar mehr und das aber wirklich authentisch und glaubhaft, also dass ich hinter dem stehen kann, weil was glaube ich das Allerschlechteste ist, Dinge zu kommunizieren, hinter denen man nicht 100% so stehen kann und die auch nicht das nötige Gewicht haben. Ja, was meine ich damit? Dass Dinge, zum Beispiel wie die Klimaneutralität, das ist jetzt gerade in voller Munde und jeder versucht sich sozusagen in der Klimaneutralität und sich dort Ziele zu setzen, aber die sind teilweise viel zu wenig untermauert. Komme ich wirklich zu einer Klimaneutralität? Ist das realistisch? Und ich glaube, man muss einfach bei realistischen Zielen bleiben, sonst glaubt sie niemand mehr und dann glaubt man, die richtigen Ziele glaubt man dann auch niemand mehr. Und ich glaube, auf das muss man einfach aus allen Perspektiven heraus achten und es ist für die Mitarbeiter genauso wichtig, dass sie nach innen hin diese Nachhaltigkeit auch sehen können, nicht nur nach außen als Kommunikationsinstrument und ich frage meine Kunden, was ihnen wichtig ist, sondern vor allem eben auch nach innen, passt das zusammen, das, was ich meinem Kunden kommuniziere und wie ich mit meinen eigenen Mitarbeitern umgehe, das muss einfach ein schlüssiges Bild sein. Und die zweite Frage von dir, Erich, mit der Offenlegung, ja, was muss ich jetzt denn tun in den nächsten 2-3 Jahren, damit ich überhaupt auf der gesetzlichen Anforderung da bestehen kann. Ich glaube, eben eine der großen Fragen ist die Datenerhebung, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, wo es darum geht, wie erhebe ich all diese Kennzahlen,
dann muss ich ja mit den anderen Unternehmen reden.
Ja,
das geht nicht mehr nur intern.
Korrekt, genau. Das ist nämlich so der kritische Punkt. Es reicht eben nicht, die eigene Belegschaft, die Daten zu haben. Die habe ich ja üblicherweise auch, aber auch dort habe ich meine Schwierigkeiten. Also wenn ich an einen Gender Pay Gap denke und die Zuordnung zu verschiedensten Levels, ja, wer ist Führungskraft, wer ist nicht Führungskraft, also das ist nicht einheitlich oft definiert in den einzelnen Gesellschaften. Das heißt, selbst für die eigene Belegschaft habe ich so meine Datenschwierigkeiten, sagen wir es mal so, die zu vereinheitlichen und die einheitlich zu berechnen. Und dann, so wie du sagst, eben darüber hinausgehend, was ist mit meinen Superunternehmen, was ist mit meinen Leiharbeitern, habe ich Daten dazu, um überhaupt was offenlegen zu können? Meistens nicht. Und ich muss eigentlich erst in den Diskurs treten mit meinen Geschäftspartnern, um mal zu diesen Daten zu kommen. Habe ich mir das vertraglich zusichern lassen, dass es hier Daten gibt? In welcher Form werden die Daten angeliefert? Also das ist das, was jetzt bei vielen Unternehmen zu beobachten ist, dass sie beginnen, in diesen Austausch zu treten mit sämtlichen Geschäftspartnern mit unterschiedlichen Anfragen zur Datenlieferung. Und ich glaube, das ist so mal der eine große Block, der eine Herausforderung wird. Und wie gesagt, der zweite große Block ist die Zielsetzung. Wirklich, welche Ziele setze ich mir im Bereich Diversität? Welche Ziele setze ich möglicherweise auch im Bereich Work-Life-Balance? Welche Ziele setze ich mir im Bereich Gender Pay Gap? Also diese strategischen Ziele, dass ich die mal entwickeln muss und schauen muss, wie schnell kann ich die auch entwickeln? Ich werde nicht alles im nächsten Jahr lösen können und auch möglicherweise nicht im übernächsten, aber ich muss einfach wissen, einen Plan haben, wann ich in welchem Bereich sprachfähig sein muss, weil mich möglicherweise mein Investor, mein Kapitalgeber, mein Kunde ganz intensiv danach fragen wird.
Können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, aber bei dem Thema Kohärenz zwischen dem, was man kommuniziert und dem, hinter dem man steht, da hat den Thomas gleich ein bisschen gehoben. Da ist dir irgendwas durch den Kopf gegangen, das, was da jetzt sehr wichtig war.
Wir haben uns unterhalten, wir müssen dem Kunden kommunizieren und dem Mitarbeiter. Und ich sehe jetzt einfach dieses Schlagwort Employee Experience bekommt ein Thema. Und da geht's. Früher war das nur, ist das IT-System schlüssig und ist es kein Aufwand, wie fühlt es sich? Aber ich glaube, dass genau diese Themen, diese Employee Experience noch ganz anders einzahlen. Und das ist ein kleines Beispiel. Mülltrennung, ja, oder Parkplatz oder andere Dinge. Wie wird das gelebt? Ich glaube, diese Dinge muss man einfach in dieser Betrachtung mitmachen. Was ist das Bild, was die Leute erleben? Und aus diesen Blickpunkten sollte man sich das einfach anschauen. Also die Arbeitsweise, wie tun wir? Damit kann ich ja auch mit hybriden Arbeitswelten gehen. Wie oft pendle ich ins Büro? Was zahle ich ein? Wie oft fahre ich zum Kunden? Also da gibt es ja auch Überlegungen, die man anstellen muss. Da muss man unterstützen. Wie gleichen wir aus? Wie erlebe ich den Arbeitsalltag? Was sind denn Themen, die man sieht? Wie funktioniert das auch? Karrierestufen, Beförderungen, all diese Dinge kommen zu einer neuen Dimension und nicht nur der IT-Ausstattung, was kann ich besser machen im Arbeitsalltag und leichter, damit mein Alltag leichter wird, sondern diesen zweiten Aspekt auch abzubilden. Und das ist so ein neues Thema. Ich glaube, dass jetzt bei vielen vielleicht einmal im Gedanken reift. Aber aus diesen zwei Betrachtungspunkten kann man einiges machen, weil damit löse ich wieder eins, die Leute sind vielleicht zufriedener, ich kann sie länger halten, ich verstehe aber auch, was sind die Pains, wo muss ich vielleicht in meiner Prioritätensetzung zuerst hinsetzen. Nicht nur im Arbeitsalltag, im System, sondern auch eben in allen anderen Dingen, die wieder in die Berichterstattung gehen. Das ist so, glaube ich, die Erweiterung des Ganzen.
Da würde ich an der Stelle kurz gern eine Grenze hinterfragen. Also sozusagen kommt aus einem anderen Gespräch heraus, wo dann sozusagen schon auch momentan die Tendenz besteht, dass sozusagen das Unternehmen im sozialen Kontext immer mehr zum neuen Wir-Fokus wird, weil Staat so keine nötige Wir-Entität bietet, weil möglicherweise auch familiäre Zusammenhänge nicht mehr so einfach prägen. Und da kommt jetzt relativ viel an Wir-Anspruch ans Unternehmen heran. Das nennt sich dann Purpose oder Nachhaltigkeit oder soziale Verantwortung, wie auch immer. Irgendwo muss ich ja dann Grenze ziehen und da kommt sozusagen dieses Zielsetzungsthema, also welche Ziele setze ich mir? Ist es zulässig, das Unternehmen zu sagen, es gibt eine Grenze, wo ich sage, das ist nicht mehr Thema im Unternehmenskontext? Also gibt ein Beispiel, Thyssen war dann plötzlich die Frage da, ist Thyssen eigentlich verpflichtet, durchgängig in ihren Kantinen vegan zu werden? Und Thyssen hat damals, soweit ich mich erinnern kann, entschieden, so sagt, Moment, als Alternative gerne, aber ich bin nicht der moralische Ebene, die die Frage des Fleischverzehrs flächendeckend klärt, weil das mein Unternehmen als Institution völlig überfordert. Gibt es den Diskurs oder versucht jetzt jeder nur, die Ziele möglichst so weit oben hinzustecken, damit das sozusagen kommunikationstechnisch irgendwie so die beste Headline gibt und man überlegt sich dann nachher, was man jetzt unter die Ziele irgendwie füttern könnte, damit sie halbwegs glaubwürdig bleiben?
Ich glaube, also aus der Offenlegung heraus wieder beantwortet, die Offenlegung hat ja gar keinen moralischen Anspruch. Also die Offenlegung sagt eigentlich nur transparent, das zu kommunizieren, was der Sachverhalt ist. Ja. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, und ich habe die Diskussion in der Kantine immer wieder, ja, was biete ich in der Kantine an, weil das ist auch ein Wohlfühlfaktor. Ja. Und so wie du sagst, heißt das nicht, dass ich jetzt sagen muss, naja, gut, durch mein Angebot, wenn ich Fleisch anbiete, dann habe ich mehr ökologische Auswirkungen und das möchte ich nicht und das nehme ich zurück. Aber das hat dann einen Trade-off in dem Sinne, dass ich dann möglicherweise eben kein Fleisch anbieten kann und das sehr wohl ganz zentral ist für die Mitarbeiterinnen. Und also die Offenlegung sagt nicht gut, schlecht, richtig, falsch, das ist es nicht. Ich glaube, und so wie du sagst, genau das ist es, die Frage ist, wo entsteht eigentlich die Auswirkung? Also wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen bin, das einen massiven CO2-Ausstoß in der Produktion verursacht und dann kürze ich möglicherweise ganz überspitzt formuliert das einfach das Fleisch in der Kantine weg und meine, jetzt bin ich so CO2-neutral oder so CO2-sparsam, dann werden alle Ebenen unzufrieden sein, meine Mitarbeiterinnen verständlicherweise, weil ich nehme ihnen eigentlich die Entscheidung weg, ja, ob sie Fleisch essen möchten oder nicht. Und ich verliere meine Glaubhaftigkeit, weil ich eigentlich das zentrale Problem aus meinem Produktionsprozess nicht adressiere und stattdessen auf einem Randschauplatz möglicherweise hier meinen Schwerpunkt setze. Und das ist, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung heraus in der Offenlegung, das ist eines der größten Probleme momentan, dass oft das Zentrale eher umgangen wird oder tendenziell umgangen wird, weil es eben viele ungelöste Probleme und Sachverhalte gibt, einfach auch technische Fragen, die noch nicht gelöst sind. Und da, glaube ich, muss man mit der Offenlegung stärker hinkommen, auch einmal offen zu sagen, was technisch noch nicht möglich ist und dementsprechend auch nicht in Zielen dann verankert werden kann, wenn es noch keine Lösung dazu am Markt gibt. Also dass einfach mehr Klarheit darüber besteht, wo stehen wir mit einer gewissen Offenheit. Und es bleibt zu hoffen, durch die Standardisierung jetzt in Europa, dass alle sehr ähnlich offenlegen werden. Das heißt, dass wir nicht wieder die Situation haben, dass der ganz transparent ist und offenlegt, dass der dann bestraft wird, weil möglicherweise der Mitbewerb diese Transparenz nicht verfolgt. Also das ist so die große Hoffnung aus der europäischen Gesetzgebung heraus, dass es einfach gleiche Startbedingungen schafft. Weil ich glaube, das ist das größte Problem, wenn wir nicht die gleichen Startbedingungen haben und ich mir dann dadurch möglicherweise einen Wettbewerbsnachteil verschafft.
Wieder projiziert auf wie gehe ich eigentlich strategisch mit dem Thema, wer arbeitet mit mir für mich und für den Unternehmenszweck? Wie projiziert sich das darüber?
Genau das, was Unternehmen jetzt auch tun müssen, sich genau überlegen, ist, für was stehen wir, was wollen wir kommunizieren und das auch tragen. Ich glaube, das Einzige ist, und das muss auch im Unternehmen glaubhaft sein. Es geht hier um Glaubhaftigkeit, es geht um das, was ich in den Alltag integriere, und da bin ich wieder im Zusammenspiel mit Führungskräften, all diesen Dingen. Es muss zusammenpassen und es muss gleich sein in den Unternehmen, ja. Weil die Herausforderung ist natürlich, dass, das ist schon passiert jetzt auch in den neuen Arbeitswelten. Ja, die Leute sitzen gemischter, die Leute tauschen sich mehr aus. Das heißt, Mitarbeiter kommunizieren noch mehr miteinander, kriegen alles mit, wer was kriegt, wer was darf, wer was nicht darf. Das heißt, dieses sehr Individuelle, was da teilweise entstanden ist, und das war halt so, wird immer transparenter. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, wir kämpfen darum, ein Bild nach außen zu haben, wir kämpfen darum, Grundlagen, Leitlinien, Prinzipien zu haben, um ein Erlebnis zu schaffen. Das sollte so gleich es geht sein, damit das alle halbwegs gleich wahrnehmen. Ich glaube, das ist die Herausforderung und das wird gar nicht so leicht sein, weil dafür muss ich ja nicht nur Ziele definieren, sondern ich muss auch wirklich das Tun und Handeln danach ausrichten. Und ich glaube, das ist eine große Veränderung, weil das dauert immer ein bisschen, bis man das anpasst, damit das gleich ist. Man steht aber jetzt auch als Führungskraft oder als Top-Management viel mehr auf dem Prüfstand. Und die Leute haben Möglichkeiten und Alternativen und werden viel schneller kritischer bewerten oder andere Dinge machen, als es ist. Das heißt, ich glaube, da ist einfach betriebswirtschaftlich auch ein hoher Druck drauf, um die richtigen Skills im Unternehmen zu halten, so wie am Anfang gesagt.
Wenn ich versuche, zusammenzufassen, dann geht es einerseits darum, im Sozialbereich der Nachhaltigkeit zunächst einmal Haltung zu entwickeln, weil hier Opportunismus genau das Falsche ist. Und diese Haltung dann in einer hohen Glaubwürdigkeit und in Offenlegung all ihrer Grenzen, ihrer pragmatischen Grenzen, dann auch in allen Dimensionen, sowohl der Gesellschaft gegenüber, als auch den Mitarbeitern gegenüber, als auch den Kunden gegenüber, transparent zu machen und mit der Konsequenz dann auch zu leben. Und dann ist das offensichtlich der Weg, den wir jetzt mal gehen müssen, so schwierig der dann im Einzelfall auch sein mag, er wird gehbar bleiben. Bewältigbar ist es dann immer gewesen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese Tour de Force durch das S und das Thema Mitarbeiter und wie wir damit umgehen und freue mich, wenn wir aus diesen Aspekten heraus uns wieder treffen und weiter diskutieren. Danke vielmals.
Vielen Dank.
Impulse, der KPMG Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.